dass du sie erheilst an ihrer Seele und an ihrem Geist. Amen.
Amen. Wir haben gerade gesungen in einem Lied: Du bist der Weinstock, der mich trägt, und ich bin wie die Rebe. Bleib ich in dir auf meinem Weg, wächst Frucht in meinem Leben. Die Welt ist voller Angst und Not, du hast sie überwunden. So halt ich fest an meinem Gott, ich habe mein Heil gefunden. Das ist das, was wir heute zum Ausdruck bringen möchten. Stefan, ich darf dir das Wort geben.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, dass ich hier sein kann. Wenn es auch ein bisschen eigenartige Umstände sind, dass ich hier zum ersten Mal predigen darf. Ich freue mich drüber. Ich freue mich besonders über die Lieder, die du ausgesucht hast, besonders über das letzte, wo du gesungen hast: Ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Und das, wenn das in unserem Herzen ist, wenn das wirklich in unserem Herzen ist, dann ist es nur da, weil Gott es hineingelegt hat durch seinen Geist. Und das ist genau die richtige Ausrichtung. Und wir wissen wirklich nicht, was das Neujahr bringt. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, uns über politische oder gesundheitliche Dinge Sorgen zu machen, sondern eigentlich das, was wir heute hier haben dürfen, ist, uns zu treffen um das Wort Gottes, um auf ihn zu sehen, um einfach zu fragen: Herr Jesus, warum gibt es eigentlich noch ein neues Jahr? Warum bist du noch nicht gekommen? Warum kommst du nicht? Warum gibt es noch ein neues Jahr? Warum ist deine Langmut so groß? Was sind deine Ziele? Und er sagt uns das in diesem Wort. Und er sagt es uns, vielleicht nicht das, was wir erwarten, was wir hören wollen, aber wenn wir hören, was da steht, ich darf alle einladen, mitzulesen, wenn ihr die Bibel zu Hause habt, habt ihr ja schön Platz, könnt ihr euch ausbreiten, dann holt mal eine Bibel und schlagt bitte auf Johannes Kapitel 15. Und ich möchte heute ab Vers 16 lesen, das sind eigentlich die letzten zwei abschließenden Verse von einem sehr bekannten Abschnitt, und dann ein bisschen weiterlesen, dieses Kapitel zu Ende. Ich lese uns zuerst zwei Verse aus Johannes Kapitel 15 ab Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Hier wird was abgeschlossen und zusammengefasst, ein ganz, ganz großer, wichtiger, zentraler Abschnitt, den, so hoffe ich, viele von euch kennen, deswegen will ich den nur kurz zusammenfassen. Aber die Frage, was bringt dieses neue Jahr, was ist Gott wirklich wichtig, steht hier drin. Das ist eine Sache und das ist Frucht. Es geht um Frucht. Aber was ist Frucht? Und wenn ich falsche Vorstellungen von Frucht habe, dann wird es schwer, das zu verstehen, was Gott sagt, und dann höre ich Dinge, die er vielleicht nicht sagt. Frucht sind nicht gute Werke. Frucht ist nicht mehr zu tun, mehr sich reinzuhauen, mehr sich anzustrengen. Das ist es nicht, sondern was ist Frucht? In dem Abschnitt davor sagt Jesus von sich: Ich bin der wahre Weinstock. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, einen Ort, den Gott selbst bereitet hat, den er gepflanzt hat, wie einen Weinstock. Und es ist einzigartig, wenn er sagt: Ich bin der wahre Weinstock, dann bedeutet es, es gibt viele, viele, viele Weinstöcke, viele, aber es gibt nur einen einzigen, an dem Frucht wächst. Die anderen Weinstöcke, da wachsen auch Dinge und es sieht auch aus wie Frucht und es ist beeindruckend, beeindruckt Menschen, aber niemals Gott, weil es keine Frucht ist, die ihm wohlgefällt. Die ihm gefällt. Es gibt aber einen Ort, und das ist die gute Nachricht, es gibt einen Ort, an dem wirklich Frucht wächst, und das ist Jesus. Und dafür ist er gekommen. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Was ihn interessiert, ist Frucht. Und er tut alles, dass Frucht wächst und dass mehr Frucht wird. Was bedeutet wirklich Frucht? Frucht, die bleibt, das ist diese Frucht, die Gott in uns wirkt, durch seinen Geist. Ich möchte euch einen Vers lesen aus Kapitel 13, Vers 31. Da heißt es: Als er, und die Rede ist von Judas, nun hinausgegangen war, da spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Das bringt es für mich so schön auf den Punkt, was Frucht ist. Da ist Jesus am Ende von seinem Leben, von 33 Jahre gelebt, ein Leben gelebt mit allen Dingen, die er tragen musste, die er erleiden musste. Und er sagt im Rückblick auf dieses Leben, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und in diesem Leben, das jetzt auch an einem Ende steht, ist Gott verherrlicht in ihm. Und er hat recht. Und Gott, der Vater, sagt dasselbe über ihn. Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Er ist es. Er ist der Einzige, wo diese Frucht wächst, das Leben gelebt wurde, das Gott verdient, das Gott im Vater, der Vater im Himmel verdient. Wo er auf die Erde schaut und sagt, das habe ich mir gedacht, als ich gesagt habe, der Mensch ist zu meinem Bild geschaffen. Hier an meinem Sohn, an Jesus, seht ihr es. Ich bin verherrlicht in ihm. Er hat nie getan, was er wollte, nie. Wobei nichts verkehrt war mit seinem Willen. Der war sündlos. Er hat nur getan, was ich wollte, meinen Willen. Dazu ist er gekommen. Und das hat ihn alles gekostet. Und das hat er getan. Und deswegen ist Gott, der Vater, verherrlicht und hat einmal ein Leben gesehen, das er wirklich verdient. Das ist Frucht. Nicht weniger ist Frucht. Und ich hoffe, ihr könnt, ihr habt dieses Leben Jesu vor euch. Und ihr habt Hunger danach, in der Bibel zu lesen, nach Jesus zu suchen, ihn zu finden und euch zu freuen an diesem Leben, an dieser Frucht. Gott freut sich darüber, wie über nichts anderes. Und jetzt sagt er, dieselbe Freude, die ich am Leben Jesu habe, die möchte ich an deinem Leben haben. Dafür ist Jesus gekommen. Das ist, was der Vater will, das ist, was der Vater tut mit seiner ganzen Kraft. Darum geht's. Um nichts anderes. Wenn das Johannesevangelium anfängt, in Kapitel 1, im Anfang war das Wort, so wie die Schöpfungsgeschichte auch, dann sagt uns das nichts anderes, als dass Gott hier, Gott, der Schöpfer, der spricht und geschieht, sich wieder aufgemacht, etwas Neues zu schaffen. Etwas Neues, damit Frucht werden kann in deinem Leben und in meinem Leben. Das ist nichts anderes als ein Wunder, so riesengroß wie die Schöpfung selbst. Das ist eine neue Schöpfung. Das können wir nicht von uns. Wir sehen es an Jesus, ja, da ist Frucht. Und Gott möchte in deinem Leben etwas hineinlegen, was Frucht bringt, was andere Menschen sehen, dass er sich an dem freut, so wie am Leben Jesu. Wisst ihr, es geht in meinem Leben nicht darum, was ich will, es geht darum, was Gott will. Wenn in meinem Leben wirklich Gott, der Schöpfer, wieder in der Mitte sitzt und ich ihm diene, dann kommen die Dinge wieder in Ordnung. Und in Ruhe und der Friede Gottes kehrt ein. Aber allzu oft ist es gerade verkehrt, weil mein Herz so böse und verdreht ist. Ich denke, ich müsste, es geht doch um mich, Gott dient doch mir. Nein, ist es nicht. Das ist nicht Frucht. Das mag viel Aktivität sein, auch fromme Aktivität, auch gute Werke. Das ist nicht Frucht. Das ist es nicht. Er sagt, ich habe euch dazu erwählt, das ist der Wille Gottes, nicht euer Wille. Und manche Menschen haben große Probleme damit. Warum? Weil sie ihren Willen so übermäßig groß und wichtig halten. Das ist fast unser Glaubensbekenntnis geworden, unser freier Wille. Ich freue mich darüber, dass Gottes Wille frei ist. Und was er tun will, das tut er. In seinem Willen, der sich nie ändert, in seiner Macht, die nichts hindern kann. Und ich habe euch dazu erwählt und bestimmt, dass euer Leben Frucht bringt. Diese Frucht, die bleibt. Damit wir etwas sind zum Lob und Preis seiner Herrlichkeit, wie es der Epheserbrief schreibt. Ich habe das im Leben Jesu, sieht man das einfach so schön, wie ernst es ihm war. Wenn ihr an die Geschichte denkt, als Jesus getauft wird und voll des Heiligen Geistes, führt ihn Gott, der Vater, wohin? In die Wüste 40 Tage. Und er hungert für 40 Tage und 40 Nächte. Und nach 40 Tagen und 40 Nächten ist ein gesunder Mann, was Jesus war. Am Ende, kurz vorm Tod, das ist gefährlich, da hört der Spaß auf. Und dann kommt der Teufel persönlich zu ihm, versucht ihm und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich ein Wort und mach diese Steine zu Brot. Und er zweifelt nicht an, dass er Gottes Sohn ist. Er kennt ihn ganz genau. Die Teufel wissen es und zittern. Aber was er sagt ist, Jesus, du bist doch nicht irgendwer, du bist der Sohn Gottes, du hast eine Verantwortung, du musst doch am Leben bleiben. Du kannst doch nicht zulassen, dass du jetzt tot umfällst und eins von diesen Gerippen wirst, das hier herumliegt, jede Menge. Du hast doch eine Aufgabe. Du musst doch am Leben bleiben. Du kannst aus den Steinen Brot machen. Mach's, bleib am Leben. Und Jesus hat es nicht getan. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Denn mein Vater, der mich hierher gebracht hat, er wird mir auch rechtzeitig zu essen geben. Und wenn er es nicht tut, helfe ich mir nicht selbst. Das beeindruckt mich zutiefst. Das ist die Ehrfurcht und der Gehorsam. Das ist Frucht. Das ist Anbetung Gottes. Der vergisst mich nicht. Wir sind voller Unruhe, weil wir den Vater nicht kennen. Jesus kennt den Vater. Er war die ganze Zeit bei ihm. Er hat die Herrlichkeit gesehen, von Anbeginn an. Er hat keinen Grund, an dem Vater zu zweifeln, an seiner Güte und seiner Versorgung. Er kann mich nicht vergessen. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Und er wird es tun. Das ist Frucht. Das ist diese Ruhe Gottes, wo er herrscht. Wo sein Wille regiert, da kommen wir wirklich zur Ruhe. Heißt nicht, dass um uns herum Friede ist. Wir haben es an Weihnachten wieder gehört. Der Engel hat gesagt, Friede in euch. Oh, wir mögen das nicht. Wir wollen Friede um uns herum. Aber das hat er nie versprochen. Friede in dir, in einer Welt voller Unfriede. Das ist, was er will. Das ist Frucht. Damit wir etwas sind zum Lob und zum Preis seiner Herrlichkeit. Und was passiert? Was passiert? Und das ist der erste Punkt. Und darüber kann man sehr, sehr lange nachdenken, diese Frucht. Ob es diese Frucht in meinem Leben gibt. Das Gute ist, nicht meine Aufgabe, sondern eigentlich die Aufgabe Gottes. Und wo er wieder im Mittelpunkt ist, da wird es Frucht geben, da wird diese Frucht wachsen. Wo ich an Jesus bin und an keinem anderen, da wird diese Frucht wachsen. Nur da kann diese Frucht wachsen. Das ist das Wichtigste. Und wenn es diese Frucht bringt, und jetzt kommt was Überraschendes, was wird sein? Wer kann daran sich stören? Ein Leben so wie Jesus? Hat er Böses getan? Hat er Rebellion angestiftet? Hat er nicht den Menschen geholfen? Vom Reich Gottes geredet? Geholfen, wo er konnte? Was wird passieren? Ich lese weiter, ab Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, dann würde die Welt das ihre lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Und das ist jetzt wirklich erstaunlich und es kann uns ganz schön erschüttern. Und Jesus sagt dann sogar, das habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt, damit ihr nicht in Stolpern kommt, nicht fallt. Ich sage es euch voraus. Wenn es Frucht gibt in deinem Leben, wird es zu einer Sache führen, nämlich, dass die Welt euch hasst. Dass die Welt euch hasst, aus einem einzigen Grund. Nicht dafür, dass ihr Böses tut, dass ihr Störenfriede seid, dass ihr Rebellion anstiftet. Dafür nicht. Er sagt, es geht euch so wie mir. Und wenn wir jetzt das Leben Jesu vor Augen haben, was hat er für ein Leben geführt? Hat er sich aufgelehnt gegen Dinge, die schiefgelaufen sind? In seiner Zeit gab es viele Dinge, über die man sich aufregen könnte und auflehnen könnte und rebellieren könnte. Zu Recht, zu Recht. Er hat es nicht getan. Er hat nicht in der jüdischen Welt rebelliert, Er hat ihnen schon gesagt, aus Liebe die Wahrheit, ihr weißgetünchten Gräber, ihr seid außen makellos, innen ist tot, kein Leben. Nicht Abraham ist euer Vater, der Satan ist euer Vater. Hat er nicht gesagt, um zu provozieren, sondern den Irrtum zu beenden. Aber er hat nicht Rebellion in der jüdischen Welt angestiftet. Er hat nicht in Frage gestellt, wer regiert und wie die hohen Priester regieren und wie sie wählen. Und wie, was, da gab es so vieles. Hat er nicht getan. Er hat auch nicht Dinge in der römischen Welt in Frage gestellt. Das ist ja noch erstaunlicher. Da war dieses Volk unterworfen von dem großen Imperium Rom, eine Weltmacht. Denkt mal drüber nach, dieser Kaiser, der Cäsar, der sah sich nicht nur als Mittelpunkt der Welt, der hat die Ehre für sich in Anspruch genommen. Es ging immer mehr von schlimm nach schlimmer. Irgendwann hat er die Anbetung eines Gottes eingefordert. Der hat Geld genommen mit Gewalt von der ganzen Welt. Wofür? Das war ein Schneeballsystem, damit er noch mehr Soldaten bezahlt, die andere Völker unterwerfen und noch mehr Sklaven machen. Eine blutige Mordsmaschine. Und die Feinde Jesu fragen ihn ja, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern geben? Und Jesus kann doch nicht sagen, ja, gebt dem Kaiser Gold, unterstützt ihn, damit er das weitertreibt. Denk mal drüber nach, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Kaiser will von euch Gold, gebt ihm Gold. Er hat damit kein Problem, gebt ihm Gold. Er ist nicht naiv, er weiß, was er mit diesem Gold macht. Es führt nicht zu guten Dingen. Aber gebt ihm Gold. Ich bin nicht gekommen, um Rebellion anzustiften in der römischen Welt oder in der jüdischen. Das habe ich nicht getan. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Ich habe gegen keins ihrer Gesetze verstoßen, weil es mir wurscht war, weil ich Sohn Gottes war oder. Das habe ich nicht getan. Das Einzige, was ich getan habe, ist den Tempel Gottes gereinigt. Das Einzige, was man von mir weiß, ist der Eifer um dein Haus. Der wird mich fressen. Nicht diesen Tempel aus Stein, sondern den Ort, wo Gott wirklich wohnt, seine Herrlichkeit wohnt. Dafür lebe ich. Damit in deinem Leben wieder, damit du wieder ein Tempel Gottes wirst, das hat mich aufgefressen. Dafür lebe ich. Da schlägt mein Herz. Ich habe keine Rebellion angestiftet. Bitte, es hat mich wirklich gefasst, dieser Gedanke. Stellt euch mal vor, ihr würdet in diesem Rom leben. Ich lese euch aus 1. Petrus 2, Vers 11. Das ist vielleicht ganz gut in diesen Tagen, in denen wir leben. 1. Petrus 2, Vers 11. Petrus, kurz vor seinem Tod, die römischen Kaiser wurden von schlimm nach schlimmer. An seinem Tod hat der Kaiser, der in Rom regiert hat, hieß Nero. Der ist so ein Begriff. Der hat Christen ans Kreuz genagelt und abends als Fackeln angezündet. Und Paulus schreibt, und er weiß, wer Kaiser in Rom ist, er sagt im 2. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Wisst ihr, diese Welt ist nicht unser Zuhause. In meinem Pass steht nicht römisch oder jüdisch, da steht himmlisch. Ihr seid hier Beisassen, Fremdlinge. Richtet euch hier in ihr häusliche ein. Dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streitet, enthaltet. Oh, wenn ich das nur ernst nehmen könnte, mich der fleischlichen Begierde enthalten, die gegen meine Seele streiten. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Petrus weiß es und er hat es auch erfahren, die Welt wird euch hassen. Aber sie soll euch nicht zu Recht hassen für Böses tun. Sie soll euch nur für Gutes tun hassen. Sie soll euch für einen Grund hassen, dass in deinem Leben der Wille Gottes regiert. Und das kann die Welt nicht ertragen. Dass du dich nicht um dich selbst oder um irgendetwas drehst, sondern nur um Gott, den Schöpfer. Das macht sie wirklich nervös. Das kann sie nicht ertragen. Das konnte sie bei Jesus nicht ertragen. Das konnte sie bei den Jüngern nicht ertragen. Das kann sie bei dir nicht ertragen. Darum geht's. Das ist Frucht. Aber nicht dafür, dass ihr Böses tut. Wisst ihr denn nicht, dass Gott, der Schöpfer, was er will, geschieht? Haben wir so wenig Vertrauen in Gott? Wenn er einen Kaiser Nero einsetzt, dann tut er das. Und er wird ihn auch absetzen. Und er könnte es jetzt wenn er es wollte. Ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Frucht zu bringen für Gott, den Schöpfer, der uns erkauft hat, dem wir gehören. Und jetzt sagt er, wohlwissend, wer in Rom regiert, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter. Und jetzt kommt es, um des Herrn Willen. Um des Herrn Willen. Nicht, weil ihr die Regierung gewählt habt, nicht, weil ihr es vernünftig findet, nicht, weil ihr dafür seid, um des Herrn Willen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber wie kannst du das verlangen? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, um des Herrn Willen. Und dann geht weiter, den nächsten Schritt, und gebt Gott, was Gottes ist. Die Frucht, die Anbetung, euer Herz, den Gehorsam. Der Hass der Welt, er hat mich zuerst getroffen, er hat mich grundlos getroffen. Wenn euch dieser Hass trifft, dann soll er euch auch grundlos treffen. Nicht für Böses tun. Nicht für Rebellion anstiften. Tut es nicht. Ich habe wirklich Sorge. Ich halte nie politische Predigten. Nie. Mir ist es verhasst. Aber dieser Gedanke hat mich wirklich getroffen. Wenn er sagt, wenn der Kaiser in Rom steuern will, dann gebt ihm euer Gold. Gebt es ihm. Gott sagt, ihr dürft es tun. Ihr sollt es tun. Aber gebt Gott, was Gottes ist. Wenn es eines Tages so kommen sollte, dass unsere Regierung eine Impfpflicht fordert. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Die Christen damals wären froh gewesen, wenn die bloß eine kleine Impfung gewollt hätten. Mit Freuden hätten sie es gemacht. Die mussten ganz andere Dinge tun. Gebt es ihm als dem Herrn. Um ihn geht's. Als dem Herrn. Und wenn ihr das tut, und wenn dieser Hass euch trifft aus dem richtigen Grund, weil es Frucht gibt in dein Leben, dann ist da nicht das Ende und sagen wir, oh ihr Armen, sondern dann kommt etwas, dann versteht ihr etwas, dann erfahrt ihr etwas, was wir oft lesen und für so, naja, steht halt da, aber was bedeutet es? Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Und das ist der letzte und der dritte Punkt. Es geht um Frucht. Diese Frucht bewirkt einen Hass der Welt. Aber da bleibt es nicht stehen. Sondern ihr werdet in diesem einen Beistand erleben, eine Kraft, die nicht von euch ist. Ein Frieden mitten im Sturm. Ein Beistand. Denn den Geist, den Gott in uns hineingelegt hat, diese neue Schöpfung, die das alles erst ermöglicht, die dieses neue, die mein Herz verändern kann, die dieses böse, harte Herz neu machen kann, sodass es das will, was Gott will und es tun kann, weil sein Geist Freiraum hat, es tun kann. Den werdet ihr dann erleben. Wisst ihr, so wie es Jesus am Anfang den Jüngern sagt, ihr werdet mich suchen. Ihr werdet mich suchen. Wisst ihr, warum ihr mich suchen werdet, Petrus? Petrus, du stehst da vor den Zwölfen, hältst dich für den Größten und menschlich gesehen bist du es auch. Sagst, ich will mein Leben lassen für dich, Jesus. Das habe ich nicht von dir verlangt, Petrus. Bring nicht die Dinge Gottes in Unordnung. Und da kam viel in Unordnung im Leben, Petrus. Du sollst nicht dein Leben für mich lassen, ich lasse mein Leben für dich. Petrus, du sollst die Zwölf lieben, ihr sollt einander lieben. Was, die Zwölf? Das wollte er aber nicht, der Petrus. Er wollte lieber Jesus lieben, sein Leben für ihn lassen. Nein, Petrus, sollst du nicht. Mit der Liebe, mit der Vater mich liebt, habe ich euch geliebt, habe ich dich geliebt, Petrus, habe ich dich geliebt, Manfred, habe ich dich geliebt. Damit ihr einander liebt. Oh, da tun wir uns schwer damit. Wir würden lieber Gott lieben, das ist doch viel edler. Ja, Gott, den du nicht siehst, den liebst du, sagst du. Aber den Menschen, den du siehst, da tun wir uns schwer. Natürlich tun wir uns schwer. Darum hat er gesagt, ihr werdet mich suchen. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann kommt zu mir und dann bekommt er diese Liebe. Dann bekommt er den Beistand. Dafür bin ich gekommen, weil ihr es nicht könnt. Um das zu tun, was ich will. Dieser Geist, er wird von mir zeugen. Die Welt wird euch daran erkennen. Das ist nicht von euch. ihr seid ja besonders nett, besonders höflich, besonders motiviert. Nein, das ist ein neues Herz. Der wird von mir zeugen und auch ihr zeugt von mir. Und das ist ein großes Geheimnis. Und Jesus bereitet hier seine Jünger darauf vor. Und es steht dann im nächsten Abschnitt, damit sie keinen Anstoß nehmen, wenn es passiert. Er sagt, zuerst werden sie euch aus der Synagoge ausschließen. Euch. Wofür? Weil es Frucht gibt in eurem Leben. Weil sie euch dafür hassen. Sie werden euch ausschließen. Und dann kommt die Stunde, wo sie euch sogar töten werden. Und es hat sich erfüllt. Wenn wir Apostelgeschichte 4 lesen, da ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie ausschließen. Jeder, der Jesus bekennt, kann nicht mehr zur Synagoge gehören. Und in Apostelgeschichte 8 kam der Zeitpunkt, wo sie begonnen haben, sie zu töten und zu zerstreuen. Warum? Weil es diese Frucht gab in ihrem Leben. Und weil sie es nicht ertragen konnten, weil sie sie gehasst haben dafür. Aber das Besondere jetzt ist, schaut mal, was sich auch erfüllt hat. Der Beistand, er wird von mir zeugen. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch eines zeigen, was mir so wichtig geworden ist. Ein göttliches Prinzip. Und ich lade euch ein zu einem kleinen Streifflug durch die Bibel. 1. Mose Kapitel 3 im Sündenfall. Geschichte, die ihr bestimmt kennt. Gott macht Adam und Eva, Gott macht einen Garten, einen Ort, wo sie Gemeinschaft haben mit ihm selbst, mit dem Schöpfer. Gott hat in diesen Garten zwei Bäume gestellt, den einen, den Baum des Lebens in der Mitte, den anderen, den Baum der Erkenntnis. Und Gott sagt, dieser eine Baum der Erkenntnis ist nicht für euch. Nicht, dass er schlecht ist. Er ist nicht für euch. Er ist für etwas anderes. Ich sage euch jetzt nicht, wofür. Später verrät er es. Nicht für euch. An dem Tag, an dem ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und dann kommt der Teufel und erzählt was ganz anderes. Gott hat euch nicht alles gesagt. Gott hat euch Dinge verheimlicht. Er möchte nicht, dass ihr das bekommt, was dieser Baum euch bietet. Euch werden die Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott. Gott hat euch nicht alles gesagt. Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was richtig ist, was gut ist und was böse. Und ihr tut das Gute. Und ihr werdet sein wie Gott. Und die Menschen glauben dem Teufel und misstrauen Gott. Es gibt keinen Grund, ihm zu misstrauen, aber sie tun es. So schwach ist der Mensch. Selbst als er noch ohne Sünde war. So schwach. Und sie merken sehr schnell, wer die Wahrheit gesagt hat, wer gelogen hat. Gott hat die Wahrheit gesagt. Der Teufel hat gelogen. Sie sind nicht wie Gott. Sie sind besudelt mit Sünde. Ihr Herz ist anders geworden. Sie sind nicht mehr frei, das Gute zu tun. Das hat er ihnen nicht gesagt. Aber was hat Gott gesagt? An dem Tag werdet ihr sterben. Sind sie an dem Tag gestorben? Rhetorische Frage. Nein, sind sie nicht. Aber warum? Was ist passiert? Jemand anderes ist an diesem Tag gestorben tatsächlich. Das erste Leben wurde ausgelöscht und Gott selbst hat es genommen. Und es wird gesagt in 1. Mose 3, Vers 21, Gott, der Herr, machte ihnen Felle, Tierfelle. Ein Tier ist gestorben. Versteht ihr das? Der Mensch sündigt und Gott tötet nicht den Mensch, er tötet ein unschuldiges Wesen. Später erfahren wir ein Lamm, es ist ein Lamm. Das ist gestorben am selben Tag. Das ist das Prinzip, das ich euch jetzt einfach entlang der Bibel zeigen möchte. Es wiederholt sich immer wieder dieses Muster. 2. Mose, Kapitel 15, Vers 25. Es wäre schön, wenn wir das alles aufschlagen und die Geschichten lesen. Die sind einfach toll. Gott hat ein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten herausgerissen mit Macht. Pharao wollte nicht, Gott wollte. Und dann haben sie diesen Schrecken erlebt an diesem toten Meer. Vorsicht, das Meer, es geht nicht vorwärts. Von hinten die ganze Armee des Pharao, voller Wut, mit Kriegswagen, mit Mann und Maus. Und sie wussten, jeder wusste, der zwei Augen und einigermaßen klaren Verstand hatte, das ist heute mein letzter Tag, das war's. Schade, ich bin doch noch so jung. War nicht spaßig. Und dann erleben sie etwas, was noch nie gegeben hat. Kein Mensch hätte geahnt, dass Gott das Meer teilt und sie ein ganzes Volk trocken durchs Meer geht. Gott hat es getan. Und nicht, dass das genug wäre, dann ertränkt er auch noch das ganze Heer des Pharaos mit Mann und Maus, ohne dass sie nur den Finger rühren. Und dann sitzen sie da an diesem Meeresufer und sind wie benommen, was sie da erlebt haben. Zwischen Todesangst und einer Freude, die wir uns nicht vorstellen können. Und sie loben Gott und singen Lieder. Und ab und zu kommt mal so ein toter Soldat angeschwemmt ans Meer. Und sie sagen, wir werden das nie in unserem Leben vergessen, was Gott kann. Diese Macht Gottes. Was soll uns jetzt noch Angst machen? Wenn dieser Gott für uns ist. Und dann dauert es 3 Tage. Die Wüste Sin, glaube ich, ist es. 3 Tage in der Wüste, kein Wasser. Und alles ist vergessen. Ich sage das nicht despektierlich. Schau mal, was das für Waschlappen waren. Du und ich, wir wären genau so gewesen. Das ist sogar Sinn dieser Wüstenzeit. Wüste ist etwas, was wir nicht mögen. Vielleicht ist dieses Jahr, das vor dir liegt, auch eine Wüstenzeit, dass Gott es so möchte. Weißt du, was Wüste bedeutet? Wüste bedeutet, dass das, was in dir ist, unsichtbar nach außen kommt. Oh weh, oh weh. Das mag keiner. Denn es ist niemals schön, niemals erfreulich, niemals appetitlich. Wir können uns selbst täuschen über das, was in uns ist, aber nicht Gott. Gott tut es aus Liebe und Gnade und zeigt dir mal, wie es in deinem Herzen aussieht. Das ist die Wüste. Und nach 3 Tagen genügt und alles ist vergessen. Und sie murren zum ersten Mal, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Was tut Gott? Ich komme wieder zurück auf meinen Punkt. Was tut Gott? Straft er sie? Nein, er bringt sie an ein Wasser. Das Wasser ist bitter. Es bringt nicht Leben, es bringt Tod. Und dann wirft Mose ein Holz in das bittere Wasser. Und wenn wir Jesus kennen und seine Geschichte, verstehen wir, was es bedeutet, was es ankündigt. Das Volk murrt und Gott schickt Jesus. Und er wird an dieses Holz geschlagen und stirbt einen bitteren Tod. Er stirbt einen bitteren Tod. Er wird in das bittere Wasser geschmissen. Damit das Wasser süß wird und wieder Leben spendet. Das ist ein göttliches Prinzip. Das ist die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Eine Seite weiter, 2. Mose 16, Vers 4. Sie murren zum zweiten Mal. Es ist die nächste Wüste. Jetzt haben sie nichts zu essen. Und Gott schickt ihnen Brot vom Himmel. Und auch das vielleicht, sagen wir ja, was ist schon großartig daran? Die Erfüllung ist, dass Gott seinen Sohn sendet, Mensch zu werden. Das bedeutet, es ist Brot vom Himmel. Jesus ist das wahre Himmelsbrot. Und damit er auf die Erde kommen konnte und das Brot des Lebens werden konnte, musste er den Himmel verlassen. Weißt du eigentlich, wie schwer das Gott gefallen ist? Er, der die Herrlichkeit Gottes von Anbeginn an gesehen hat, geliebt hat, in der Gegenwart Gottes war, diese Gegenwart aufzugeben, um Mensch zu werden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam. Hat ihn alles gekostet, um das Brot vom Himmel zu werden. Weil sie murren. Weil sie murren. Und dann in 2. Mose Kapitel 17, Vers 6. Aus dem Murren wird offener Streit. Das Volk ist zum ersten Mal mit Mose, mit diesem Mittler, den Gott gesandt hat, der ein Bild ist auf Christus, im offenen Streit und sie würden ihn fast steinigen. Sie wollen ihn töten, weil sie kein Wasser haben. Und Gott sagt dem Mose, was er tun soll. Er soll seinen Stab nehmen. Er soll mit diesem Stab was tun? Das Volk zerschlagen. Liebe Leute, es ist jetzt das dritte Mal. Wenn Gott so wäre wie du und ich, dann hätte er das Volk zerschlagen. Und es wäre zu Ende. Und sie hätten es verdient. Aber nein, er zerschlägt, er tut das Unmögliche, das Undenkbare, er zerschlägt einen Felsen. Und dieser Fels wird gespalten und er gibt Wasser hervor, das ein ganzes Volk trinken kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Fels ist Christus. Er tut das, was keiner erwarten würde. Er schlägt seinen eigenen Sohn, weil sie murren. Weil sie rebellieren, weil sie kämpfen gegen den, den er gesandt hat. Das ist ein göttliches Prinzip, sonst wäre da zu Ende gewesen, die Geschichte. Und es geht weiter dann, 2. Mose Kapitel 32. Gott führt das Volk an den Berg Sinai. Er hat Mose vorher, ist er ihm dort begegnet, am brennenden Dornbusch, und sagt: Daran wirst du erkennen, dass wirklich meine Hand mit dir ist, dass ihr hierher wieder zurückkommen werdet. Und da werde ich dir und dem Volk begegnen. Denn ich habe euch ja erlöst, damit ihr mir dient. Und ihr sollt mich kennenlernen, wer dieser Gott ist, dem wir dienen. Und er präsentiert sich ihn als dieser heilige, gerechte Gott. Dieser heilige Gott. Und sie sind voller Furcht und Zittern. Und sie sagen: Bitte Mose, geh du, red du mit ihm. Wenn er länger mit uns redet, dann sterben wir alle. Und sie haben recht. Sie begegnen ihm, dem heiligen, sündlosen Gott, und können es nicht ertragen, weil es keiner ertragen kann. Und dann geht Mose hinauf auf diesen Berg und er bekommt von Gott selbst, aus seiner Hand, mit seinem Finger geschrieben, diese zwei Tafeln mit den 10 Geboten. Als Abbild von ihm, von Gott, von seiner Reinheit, von seiner Geradheit, von seiner Sündlosigkeit, von seiner Heiligkeit. Und in dem Moment, wo er sie empfängt, was für ein Geschenk. Gott zeigt, wie er ist. Gott fasst es in Worte, die 10 Worte, alle Worte. In demselben Moment macht das Volk was? Hat sich ein goldenes Kalb gemacht, tanzt tausendrum, ist ohne jede Hemmung. Nicht: Oh, du böses Volk, meine Güte, ich hätte ja auch mitgetanzt. Wisst ihr, das Gesetz ist nicht das, was uns verändert und neu macht. Das Gesetz zeigt uns, wie wir sind. Genau das muss passieren. Das Gesetz Gottes hält uns einen Spiegel vor und zeigt uns genau das, was in unserem Herzen ist. Aber sie sündigen. Und Mose sagt: Vernichte sie nicht. Und was passiert? Gott zerschlägt nicht dieses Volk, das es verdient hat. Gott zerschlägt diese 2 Tafeln. Nicht, dass er das Gesetz zerstört, nicht, dass er das Gesetz aufhebt. Nein, die Bedeutung ist, dass Jesus Mensch werden wird. Er wird dieses Gesetz erfüllen in seiner ganzen, bis zum letzten Buchstaben, bis zum letzten Tag. So wie er sagt: Gott ist verherrlicht in meinem Leben. Er ist es. Und dieses eine sündlose Leben, das die Welt nur einmal gesehen hat, ist so kostbar wie nichts anderes für den Vater. Das wird er in den Tod geben. Das wird er zerschlagen. Um sie nicht zerschlagen zu müssen. Ihnen zum Heil. Ihnen zum Heil. Und jetzt noch 2 weitere Punkte. Und da lesen wir auch, nehmen wir uns die Zeit und lesen Matthäus 27, Vers 39. Dieses Muster taucht immer wieder auf. Auch im Neuen Testament. Und hier bei der Kreuzigung heißt es: Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, Jesus, der am Kreuz hängt. Und sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der, du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König. So steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Ich finde das besonders schwer zu ertragen. Was muss Gott, der Vater, in ihm vorgehen? Ich meine, solche Spekulationen bringen nichts. Ich weiß nicht, was Gott denkt und fühlt, aber da hängt sein Sohn am Kreuz, dieser Gerechte, dieses eine Leben, das ihm Freude macht, das die Welt noch nicht gesehen hat. Und sie lästern und verspotten ihn, sagen: Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz, dann glauben wir an dich. Gott soll dich retten. Ich glaube, ich hätte mich schwer zurückgehalten. Nicht ihnen zu zeigen, wer diese Strafe verdient hat. Aber Gott kommt nicht und zerschlägt die, die da spotten. Die ihn 3 Stunden lang an dieser vielbefahrenen Straße verspotten und ins Gesicht spucken. 3 Stunden lang. Nein, wir lesen aber: Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf. Und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen, mich verlassen. Was passiert, als diese Menschen dastehen und den Sohn Gottes verspotten, weil er die Sünde der Welt trägt? Gott kommt nicht und schlägt sie, er schlägt ihn und schickt diese Finsternis. Und er schreit auf, warum hast du mich verlassen? Sehen wir das? Damit er sie nicht zerschlagen muss. Jesus hat gebetet, lass ihn, rechne ihn das nicht zu. Rechne sie ihn nicht zu. So wie es auch im Psalm 89 heißt. Und es heißt, das ist Psalm 89, Vers 39, spricht genau von dieser Situation, von Jesu am Kreuz. Du aber hast verworfen und verstoßen, du bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Gegen deinen Gesalbten, gegen deinen Christus bist du zornig gewesen. Du hast ihn in diese Finsternis geworfen. Du hast ihn geschlagen. Ihn, nicht die, die es verdienen. Ihnen zum Heil. Und jetzt ist die letzte Reise. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und Jesus sagt es ihnen, damit sie keinen Anstoß nehmen. Und wenn das passiert, wenn Pfingsten kommt, wenn euer Leben Frucht bringt, wenn der Beistand bezeugt, die Kraft Gottes, wenn ihr von mir zeugt, dann werden sie euch hassen und werden euch verfolgen. Und er wird es zulassen. Und das Ganze ist angekündigt, schon von langer Hand, und steht zum Beispiel Psalm 44. Psalm 44 spricht genau von dieser Situation. Das schwer war zu verstehen für die Jünger. Warum passiert es? Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, Gott. Warum uns? Warum nicht die? Warum uns? Warum tust du das? Psalm 44, das ist ein Gebet, wo erst gesagt wird, Gott, du hast bei unseren Vätern damals die Geschichte Israels, diese Ankündigung dessen, was sich jetzt wiederholt und erfüllt, in Wahrheit mit deinem wahren Volk, mit dem Volk, mit den 12 Aposteln, mit den 12, die zum wahren Israel gehören. Nicht am Fleisch beschnitten, am Körper, sondern am Herzen. Neu gemacht durch den Glauben, denselben Glauben des Abraham. Er sagt, du hast dich dort gezeigt, du hast sie herausgerissen aus der Gefangenschaft, hast sie eingepflanzt. Nicht durch ihr Schwert, nicht durch ihren Arm, sondern durch deine Kraft, weil du es wolltest, durch dein Angesicht. Durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit. Du selbst bist, Psalm 44, Vers 5, du selbst bist mein König, Gott. Gebiete die Rettungen Jakobs. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich und mein Schwert wird mich nicht retten. Das ist eine Bitte um Pfingsten, um diese Erfüllung. Und es ist gekommen, Pfingsten ist gekommen. Aber dann geht der Psalm weiter und dann sagt er, denn du rettest uns, Vers 10. Doch dann kommt eine Wende in diesem Psalm, dann heißt es plötzlich, doch du hast uns verworfen. Und die Frage ist, von wem ist hier die Rede? Von wem redet dieser Psalmist? Redet er vom Volk Israel damals? Du hast uns verworfen und in Schande gebracht und zogst nicht aus mit unseren Heeren. Du ließest uns zurückweichen vor dem Bedränger und die uns hassen haben für sich geraubt. Du gabst uns hin wie Schlachtvieh, unter die Nationen hast du uns zerstreut. Ja gut, die Rede von Israel. Nein, ist es nicht. Ist es nicht, wenn wir umblättern, Vers 18. Da steht etwas, was absolut nicht zu Israel passt, sondern was zu dieser Gemeinde in Jerusalem passt, zu diesem Volk. Da heißt es, dieses alles ist über uns gekommen, doch wir hatten dich nicht vergessen, noch verraten deinen Bund. Ich glaube, das ist nicht schwer nachzuweisen, dass hier nicht die Rede von Israel damals im Alten Testament ist. Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfad, dass du uns so zermalmt hast am Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis. Die Lösung steht in Psalm 23. Ja, deinetwegen werden wir umgebracht den ganzen Tag. Als Schlachtvieh werden wir angesehen. Was hier angekündigt ist vor vielen, vielen hundert Jahren, bevor es passiert, sagt Jesus seinen Jüngern auch in Johannes Kapitel 15. Und wir lesen von der Erfüllung in Apostelgeschichte Kapitel 8. Dort lesen wir davon. Wie Schlachtvieh sind wir gehalten. Oder wie es der Paulus schreibt im Kolosser 1, Vers 24. Er sagt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Oder im Römerbrief schreibt er dasselbe, Römer Kapitel 8, Vers 36 und 37. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Das ist Psalm 44. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und dann kommt dieser gewaltige Satz, der so gern zitiert wird, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, auch ich selbst nicht, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich erkenne es nicht daran, dass in meinem Leben alles glatt läuft. Im Gegenteil, der Hass der Welt trifft mich, weil der Wille Gottes in meinem Leben regiert. Aber es wundert mich nicht, Jesus hat es vorausgesagt. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet. Ihnen zum Heil. Ihnen zum Heil. Gott zerschlägt sie nicht. Er schlägt uns. Und damit möchte ich schließen, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Nehmen wir uns die Zeit noch am Ende, uns das anzuschauen, den Tod vom Stephanus. Da heißt es, als sie dies hörten, da wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Sie hören, wie dieser Stephanus, dieser Tischdiener war er ja, der das getan hat mit 6 anderen 7 Diakonen, was das ganze römische Imperium niemals auf die Beine gestellt hat. Nämlich Barmherzigkeit an den Armen, den Witwen und Waisen. Dieser eine kann es und nicht nur das. Und er redet von diesem Gott, der alle retten möchte. Alle und keine Ausnahme macht. Und sie hassen ihn genau dafür, dass der Wille Gottes in seinem Leben herrscht. Dafür hassen sie ihn. Und sie knirschen mit den Zähnen gegen ihn. Sie sind absolut nicht einverstanden. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, da sah er die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet, den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, da steinigten sie ihn. Sie können es nicht ertragen, sie müssen ihn umbringen. Aber schaut mal, was er sieht. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Das ist Frucht. Er sieht Jesus zu Rechten Gottes. Er ist da und regiert. Und normalerweise sitzt er dort. Und er sitzt, weil sein Werk vollendet ist. Die Erlösung ist fertig, ist vollbracht. Aber hier steht er steht auf, um ihn in Empfang zu nehmen, den Stephanus, der gleich sterben wird. Und da toben sie und knirschen mit den Zähnen. Wofür hassen sie ihn? Umsonst. Und was passiert? Sie dürfen ihn zerschlagen mit ihren Steinen. Und er bittet und sagt, das, was ich sehe, ich möchte, dass ihr es auch seht. Seht zu denen, die ihn hassen. Sagt ihr, bitte seht das, was ich sehe. Ich wünsche mir eins, dass ihr, die ihr mich gleich umbringen wird, dass ihr das auch sehen könnt, den Himmel offen, den Sohn Gottes zur Rechten Gottes. Und wisst ihr, was Gott hat dieses Gebet erhört? So wie wir am Anfang diesen Vers, den Manfred gelesen hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Dieses Gebet hat Gott erhört. Stephanus betet, dass sie das sehen, was er sieht. Und Gott hat ihn erhört. Und wisst ihr, wer das sehen wird? der hat selbst noch keine Ahnung davon. Das ist genau der, von dem es heißt, Kapitel 8, Vers 1, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Nicht nur, er sagt, na gut, sollen sie machen. Er war verantwortlich, er hat es in die Hand genommen. Er war der große Macher. Er war der, der das ganze Leid, das ganze Blut über die Gemeinde gebracht hat. Er war es. Und dieses Gebet, das Stephanus hier betet, wird Gott erhören. Und genau den retten, der es am wenigsten verdient, den Saulus. Und er wird die Herrlichkeit Gottes auch sehen, den Himmel offen. Und Jesus zu seiner Rechten. Der Mensch sündigt, Gott zerschlägt nicht den, der es verdient, sondern den Gerechten. Ihnen zum Heil. Das Volk Israel, die Juden, verfolgen die Gemeinde, die Gott so wertvoll ist wie nichts anderes. Und Gott zerschlägt nicht sie, sondern zerstreut die Gemeinde. An jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gott zerschlägt sie. Ihnen zum Heil. Nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden. Zum Heil. Amen. Ich lade uns ein zu einem Moment der Stille und ich werde dann mit dem Gebet abschließen. Ich danke dir für dieses neue Jahr, das jetzt beginnt. Ich danke dir, dass du uns sagst, was du wirklich willst. Du willst, dass das Leben von jedem Menschen, der an dich glaubt, von jedem Christ Frucht bringt und mehr Frucht bringt. Jesus, dass dein Wille im Mittelpunkt ist, nicht mein Wille. Die Ehre Gottes im Mittelpunkt, nicht meine Ehre. Und ich wünsche mir das auch. Und Herr Jesus, ich bitte für uns hier, unsere Gemeinden hier im Westen, denen es scheinbar so gut geht, und die wir doch so uns nicht wiedererkennen und die Lage verstehen, in der wir sind. Jesus, ich bitte wirklich, dass wir auf dir gegründet sind und dass wir in dir unsere Hoffnung, unseren Halt finden und Frieden in uns erfahren. Und dass wir einander lieben, dass die Welt uns an dieser Liebe erkennt. Dass es wirklich Frucht gibt in uns, dass sie überhaupt merken, da regiert nicht menschlicher Wille, sondern Gottes Wille. Jesus, dass sie uns nicht hassen dafür, dass wir irgendwo dagegen sind, sondern nur dafür fürs Gute tun. Ich bitte dich wirklich, dass du dich über deine Gemeinde erbarmst und neu, Herr Jesus, deinen Geist ausschüttest, zu uns sprichst, uns zurechtbringst. Herr Jesus, wir brauchen das. Und so vieles sein lassen, das keine Frucht ist, nur so aussieht, als ob. Menschen gemacht, das dir keine Ehre macht, wo es eigentlich letztendlich um uns geht. Ich meine mir mich. Jesus, danke auch für Wüstenjahre, die das Innere nach außen bringen und es offenbaren. So toll ist es nicht, aber ihr werdet mich suchen. Ihr werdet mich suchen. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für die vielen, vielen Millionen, für die Mehrheit der Christen heute auf der Welt, die kein Problem mit diesem Text haben, die das sehr gut verstehen, die sagen, das ist mein Alltag, mein täglich Brot, dass es eine Frucht gibt in meinem Leben, nicht erklärlich, sondern von dir und die Welt mich dafür hasst. Aber die auch diese Kraft des Beistandes erleben und er wird von mir zeugen und auch ihr werdet zeugen. Und dafür danke ich dir. Amen.